Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es uns wieder um die Barmherzigkeit, im Reich der Barmherzigkeit des Vaters leben. Das ist Thema einer Reihe mit dem Missionar Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz vom Team Wege Erwachsenen Glaubens. Als 2015 die Weltkirche das Jahr der Barmherzigkeit beging, entdeckte die Kirche dieses so wesentliche Thema, die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters, neu, so auch natürlich jemand wie Pfarrer Leo Tanner von den Wegen Erwachsenen Glaubens. Er hat dazu mehrere Katechesen erarbeitet, deren Grundlage das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukasevangelium Kapitel 15 ist. Über der heutigen Katechese, der heutigen Betrachtung steht die Überschrift Liebe, nicht Leistung. Pfarrer Leo Tanner.
Der jüngere Sohn war selbstherrlich. Er lebte in der Haltung, ich weiß schon, was wirkliches Leben ist, wie man es macht und worauf es ankommt. Und er scheiterte völlig. Und gerade durch dieses Scheitern lernte er das Herz des Vaters kennen. Doch nicht alle sind so wie der jüngere Sohn. Es gibt auch andere Menschentypen, die mehr Eigenschaften vom älteren Sohn in sich tragen. Wie können Sie das Herz des Vaters kennenlernen? Darum geht es jetzt in diesem Impuls. Dazu betrachten wir den älteren Sohn und wie der Vater versucht, sein Herz zu erreichen. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist dir hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Lukas 15, 25 bis 32. Auch hier können wir der Frage nachgehen, wie suchte der ältere Sohn sein Defizit an Bestätigung, an Liebe, an Identität zu füllen? Von was lebte er innerlich? Und wie versteht er sich? Betrachten wir die Situation des älteren Sohnes. Die ganze Zeit über ist er zu Hause und erfüllt brav seine Pflichten. Sein Auftreten und sein Erscheinungsbild nach außen hin sind korrekt. Doch nun hört er Musik und Tanz und fragt einen Knecht, was da los sei. Und dieser sagt, dass sein Bruder gekommen sei und der Vater aus Freude, weil er gesund zurückgekommen sei, das Mastkalb habe schlachten lassen. Wie hätte er nun reagieren können? Mein Bruder ist gekommen. Super, wunderbar, wie schön. Da muss ich sofort hin. Ich muss ihm doch zeigen, dass ich ihn gern habe und dass ich mich freue, dass er da ist. Hoffentlich ist er gesund. Doch er reagiert ganz anders. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Wie kommt es zu dieser Reaktion? Weshalb dieser Zorn und die Weigerung, am Fest teilzunehmen? Was steckt dahinter? Der ältere Sohn ist verantwortungsbewusst und fleißig. Er erledigt seine Arbeit gewissenhaft und gut. Und vielleicht sagt er innerlich zum Vater: Schau, ich bin nicht wie dein jüngerer Sohn von dir weggegangen. Ich bin immer bei dir geblieben. Ich tue immer deinen Willen. Auf mich ist Verlass. Ich gehöre zu den Guten. Ich gönne mir nichts, auch nicht ein Böcklein, weil mir die Arbeit für dich wichtiger ist. Ich bin stolz auf das, was ich für dich tue. Wir können sagen, seine Identität besteht darin, der brave und gute Sohn zu sein. Vielleicht war er deswegen auch froh, dass sein Bruder weggegangen ist, weil der Vater nun noch mehr um ihn froh sein musste. Etwas von dieser Haltung kann manchmal auch in uns da sein, wenn Gedanken kommen, wie zum Beispiel: Eigentlich muss Gott doch noch froh um mich sein, dass ich treu bete und in den Gottesdienst gehe, sonst hat er bald niemanden mehr in der Kirche. Nun aber, als der jüngere Sohn zurückkommt und der Vater sich darüber freut und ein Fest feiert, da geht es im braven Sohn hoch. So beklagt er sich, der Vater habe ihm nicht einmal einen Ziegenbock für ein Fest mit Freunden geschenkt. Er spricht auch nicht von seinem Bruder, sondern sagt distanziert: Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn. Das zeigt, irgendetwas stimmt tief drinnen im älteren Sohn nicht. Scheinbar tut er das alles gar nicht so freiwillig, wie er angibt, sondern verbindet seine Leistung und Korrektheit mit einer Erwartung. Er will sich dadurch die Liebe und das Ansehen des Vaters verdienen. Er will sich die Liebe und Anerkennung des Vaters durch Leistung kaufen. Liebe und Anerkennung gegen Leistung. Und wenn die Liebe und Anerkennung, so wie man sich dies vorgestellt hat, ausbleiben, wie reagiert man dann? Ich diene dir schon so viele Jahre und erhalte nichts dafür. Und da kommt dir und das Maskalb wird geschlachtet. Das ist ungerecht. Er fühlt sich betrogen, benachteiligt, er ist bitterböse, er strahlt Kälte aus. Und so verachtet er seinen jüngeren Bruder, der einfach so das Leben genossen hat und sich die Freiheit genommen hat, seine Fantasien auszuleben. Liebe gegen Leistung, gegen Geld. So leben auch die Dirnen. Ihre sogenannte Liebe ist käuflich. Vielleicht erwähnt er dies deshalb bei seinem Bruder, weil er selber in dieser Haltung lebt. Die Tragik des älteren Bruders besteht darin, er war schon lange im Haus des Vaters, ohne das Herz des Vaters kennengelernt zu haben. Er lebt zwar mit dem Vater unter dem gleichen Dach, doch in seinem Herzen lebt er in einem fremden Land, denn er kennt die Freude, die Freiheit, die überströmende Liebe des Vaters nicht. Er verstand nicht, worum es dem Vater ging. Er meinte, das Wichtigste sei das Vermögen und das materielle Anwesen des Vaters. Doch das tiefste Verlangen des Vaters ist, eine liebende, lebendige Beziehung zu seinen Söhnen zu haben. Besitz und Arbeit sind immer dieser Beziehung, dieser Liebe untergeordnet. Und so hatte er es aufgegeben, die Freude des Vaters an ihm zu suchen und diese Freude im Herzen zu erfahren. und weil er nicht von dieser großen Liebe her lebt, kann er sich auch nicht von Herzen mitfreuen. Der ältere Sohn ist so auf sich und seine Korrektheit ausgerichtet, dass er blind geworden ist für drei grundlegende Dinge. Erstens, er merkt nicht, dass bei ihm die Liebe fehlt. Er liebt weder seinen Vater, sonst würde er sich mit ihm mitfreuen, dass dieser den jüngeren Sohn wieder hat. Er liebt auch nicht seinen Bruder, sonst würde er sich freuen, dass sein eigener Bruder wieder zurückgekehrt ist. Und weil er nicht liebt, ist er neidisch, unzufrieden, zornig, berechnend, rechthaberisch und verbittert. Er fühlt sich betrogen und benachteiligt. Zweitens, weil er die Liebe seines Vaters zu ihm persönlich nicht erkannt und angenommen hat, hat er auch nie bemerkt, was der Vater ihm alles schenken wollte. Er versteht sich nicht als geliebter Sohn. Er fühlt sich als Angestellter, als Knecht, aber nicht als Sohn, dem die ganze Liebe des Vaters gilt und dem alles gehört und dem die ganze Füge des Hauses frei zur Verfügung steht. Und so fühlt er sich drittens als Weise. Eigentlich kümmert sich nicht wirklich jemand um mich. Und du, Vater, bist ja auch nicht wirklich gut, denn ich arbeite und arbeite und erhalte doch nichts dafür. Wer sich als Weise empfindet, fühlt sich alleingelassen. Er hat immer ein Stück weit das Gefühl, es ist nie genug. Es ist nie genug, wie es ist. Das kann auch religiös sein. Ich muss noch mehr beten, noch mehr tun, weil sonst Gott nicht mit mir zufrieden ist. Man glaubt nicht, dass der Vater von sich aus den Tisch deckt und einfach aus seinem Herzen heraus beschenkt. Und wie reagiert der Vater? Der Vater liebt beide eigensinnigen Söhne. Der Vater fühlt auch mit seinem älteren Sohn. Er kennt sein Problem. Deshalb verlässt der Vater ohne einen Hauch von Verbitterung das Fest und er geht zu ihm hinaus. Was ein orientalischer Vater nie tun würde und redete ihm gut zu. Er lädt ihn persönlich zum Fest ein. Er wollte ihn wie den jüngeren Bruder dabei haben. Durch dieser lässt den ganzen Frust der letzten Jahre herausbrechen, der sich in seinem Herzen aufgestaut hatte. Und wie reagiert der Vater darauf? Er lässt die Litanei von Selbstgerechtigkeit und Vorwürfen des älteren Sohnes einfach über sich ergehen. Und obwohl sein Sohn so voller Anklage ihm gegenüber ist, spricht er ihn liebevoll an. Mein Kind, du bist doch mein Kind, mein Sohn. Am liebsten hätte er ihn umarmt, doch dies hätte er noch nicht annehmen können. Mein Kind, du bist immer bei mir. Jeden Tag sind wir doch zusammen. Der Vater suchte eine Beziehung zu seinem Sohn. Er wollte ihm seine Liebe, sein Herz schenken, Zeit mit ihm verbringen, Nähe schenken. Doch all das erkannte er nicht. Deswegen blieb er im Innersten auf Distanz und einsam. Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Der Vater wollte alles mit seinem Sohn teilen, seine Liebe, seinen Reichtum, seine Herrlichkeit. Alles ist auch dein. Doch der ältere Sohn sagt, nein, das stimmt nicht, ich darf mir nichts gönnen. Und der Vater erklärt ihm, dass ihm ja das ganze Erbe bereits zur Verfügung steht. Es wurde ja am Anfang der Geschichte unter beiden Söhnen aufgeteilt und er erhielt sogar den doppelten Anteil. Wie tragisch! Er hat das Erbe und benutzt es nicht. Er verhungert, bildlich gesprochen, neben einem prall gefüllten Kühlschrank. Sein falsches Bild vom Vater hinderte ihn daran, die überströmende Güte seines Vaters zu genießen. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Der Vater wirbt um das Herz seines Sohnes. Er lädt ihn zum Fest ein. Er möchte ihn in die Freude und Fröhlichkeit des Festes hineinnehmen. Er wirbt und wirbt und wirbt bis heute um ihr und um mein Herz. Gott ist ein Gott der überschäumenden Freude. Der jüngere Sohn suchte die Freude an der falschen Stelle. Der ältere gönnte sich keine Freude. Dass er sich insgeheim dennoch danach sehnte, zeigte er im Vorwurf: Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Doch der Vater will seine Freude mit uns allen teilen. Der Vater wünscht sich Söhne und Töchter, die sich an ihm und ihrem Erbe freuen, das ihnen bereits gehört und das schon jetzt in der innigen Gemeinschaft mit ihm erlebt werden kann. Alle Menschen sollen diesen großzügigen, lebendigen Gott kennenlernen. Er wünscht sich Söhne und Töchter, die stolz darüber sind, dass der Vater in seiner Barmherzigkeit die zerbrochenen Söhne und Töchter mit Küssen und freudigem Herzen willkommen heißt. Er will, dass leistungsorientierte Söhne und Töchter in die Freiheit kommen zu feiern und ihre Erfüllung in der innigen Nähe zu ihm finden. Und dass diese Nähe, die Erfahrung seiner Liebe und Freundschaft, dass dies dann zum Antrieb für ihr aktives Leben werde. Wir können zusammenfassen und sagen, der jüngere Sohn musste in selbst mitverursachte Elend kommen, um den Vater kennenlernen zu können. Der ältere Sohn, der sich als Mustersohn sah, musste in eine Situation kommen, in der seine tiefe Bedürftigkeit und Not aus seinem Innern aufbricht, aus ihm herauskommt, auch wenn aus Zorn und Anklage. Denn sonst wäre ihm seine Not, sein Widerstand nie bewusst geworden. Dies jedoch macht es ihm möglich, dass auch er jetzt den Vater kennenlernen kann, dass auch er erfahren kann, dass er Sohn ist und dass die Liebe des Vaters gratis ist und dass diese Liebe ihm ganz persönlich gilt. Hier berühren wir ein Problem, das nicht nur weit verbreitet ist, sondern in der Tiefe fast jedes Herzens in unterschiedlichen Formen da ist, nämlich die Leistungsorientiertheit. Wir leben in einer Welt, in der gilt Lohn gegen Leistung, Applaus, Anerkennung gegen Leistung, Liebe gegen Leistung. Für uns ist das so in Fleisch und Blut hineingegangen, dass wir uns äußerst schwer damit tun, dass es bedingungslose Liebe gibt. Wir tun uns schwer damit zu verstehen, dass das Reich der Liebe des Vaters auf einem völlig anderen Fundament steht, nämlich auf dem Fundament der bedingungslosen Liebe. Und erst von da aus verstehen wir, um was es im Evangelium wirklich geht. Jesus hat oft Gleichnisse erzählt. Mit dem Reich Gottes ist es wie. Und in einem dieser Gleichnisse offenbart er unser leistungsorientiertes Denken, und zwar im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der Gutsherr sucht von morgens bis abends Arbeiter und schickt sie in den Weinberg. Am Abend gibt er allen den Lohn. Und nun kommt er auf die Idee, den Letzten, die das Pech hatten, nur eine Stunde im Weinberg arbeiten zu dürfen, in seiner Großzügigkeit den gleichen Lohn auszuzahlen wie denjenigen, die die Möglichkeit hatten, den ganzen Tag zu arbeiten, weil eben auch sie Frau und Kinder haben, für die sie sorgen müssen. Und dabei denkt er sich, diese Großzügigkeit und Güte sollen alle anderen Arbeiter sehen können, damit sie sich mitfreuen können. Und diese Mitfreude, das wäre Leben im Reich Gottes, wäre eigentlich der zusätzliche Lohn, den sie zu ihrem abgemachten Betrag erhalten. Doch was geschieht? Anstatt Mitfreude beginnen sie zu murren, weil sie nicht mehr erhalten. Und der Gutsherr sagte am Ende, darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Matthäus 20,15. Leistung ist an und für sich etwas Gutes. Etwas können, mitarbeiten, etwas zustande bringen, ist ein Teil unseres Menschseins und macht Freude. Doch wenn jemand von der Leistung innerlich lebt, wenn dies seine Zisterne ist, dann kommt da ein Zwang, ein Druck, eine Erwartung hinein. Wenn dann die Leistung noch mit Wertvollsein, mit Lebensberechtigung verknüpft wird, dann wird das Leistungsdenken zur Fessel. Denn jetzt heißt es, du bist nur wertvoll, wenn und solange du leistest. Und dies bringt uns dann in einen Leistungszwang, denn ich muss leisten, um wertvoll zu sein, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Ob ich nun vom Leistungsdenken angesteckt bin oder ob ich bereits im Reich Gottesdenken lebe, das kann sich nun an der Frage zeigen, habe ich Angst, anderen zur Last zu fallen? Wenn ja, warum? Könnte es deswegen sein, dass es mir schwerfällt, Liebe anzunehmen, weil ich lieber leisten, lieber selbst geben als empfangen will? Doch wenn ich mein Leben wirklich Jesus gegeben habe, dann gehört mein Leben ihm und dann darf er mit meinem Leben machen, was er möchte. Mein Wunsch ist ja, dass mein Leben seinen Plänen dient. Und diese Pläne Gottes haben immer eine Ewigkeitsperspektive, weil das für ihn das Wichtigste ist, dass er alle Menschen mal bei sich in seiner Ewigkeit lieben kann. Und wenn ich so mein Leben gegeben habe und er möchte jetzt, dass mein Leben in Anführungszeichen zur Last für andere wird, weil er nur dadurch diese Menschen in ihrer Verschlossenheit berühren, erreichen kann, und sie so auf den Weg des Heiles führen kann, so darf ich, wenn es der Wege Gottes ist, eben auch anderen zur Last fallen. Nochmals aber, Leistung ist etwas Gutes. Wer aus der Erfahrung der Liebe des Vaters her lebt, der freut sich, dass er ihm auch mit seinem Tun einfach Freude machen kann. Wer innerlich nicht von der Leistung her lebt, der kann auch viel mehr leisten, weil in allem eine Freiheit da ist. Wenn meine Anstrengung, meine Hingabe, mein Opfer auf diesem Grund der bedingungslosen Liebe und Annahme stehen, dann wirkt dieser mein Dienst erlösend und er bringt Frucht. Ich möchte nochmals zusammenfassen, beide Söhne verstehen sich nicht als wirklich geliebte Söhne. Beide meinen, sie würden losgelöst von ihrem Vater besser leben können und trennen sich von ihm. Der Jüngere innerlich und äußerlich, der ältere Sohn nur innerlich. Und auf diese Weise lebten beide nicht aus der Quelle der Liebe des Vaters. Als Folge suchten beide auf ihre je eigene Weise die fehlende innere Erfüllung zu kompensieren. Beide haben falsche Identitäten aufgebaut, Zisternen gegraben, aus denen sie bisher gelebt haben. Doch der Vater liebt beide Söhne voll und ganz. Und beide will er durch Infusionen seiner Liebe heilen. Wie kann solche Heilung geschehen? Dazu 4 Punkte. Erstens, aufhören, Zisternen zu graben. Hilfreich ist zuerst einmal die Erkenntnis, was sind meine Zisternen? Von diesen kann ich mich freiwillig abwenden, wenn ich bewusst Gottes Liebe und seine Ordnungen annehme. Wo das nicht geschieht, ist es nun aber das Beste, was einem passieren kann, wenn diese falschen Identitäten zerbrechen, diese Zisternen zerstört werden, auch wenn dies noch so weh tut. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Wenn man mich in der Volksschule gefragt hätte, was ist das erste Wort, das Gott mir sagt, dann hätte ich sofort gesagt, das erste Wort, das Gott mir sagt, ist, was ich zu tun habe. Ich bin also völlig mit diesem Leistungsdenken aufgewachsen. Es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und mir wurde das erst so richtig mit 40 Jahren bewusst, dass ich so aus falschen Zisternen, Motivationen, Identitäten herausgegeben habe. Als mir das bewusst wurde, habe ich mich zur Umkehr entschieden. Und die Umkehr bestand für mich darin, dass ich ganz bewusst immer wieder diese Leistungsorientiertheit, diese Leistungsabhängigkeit ans Kreuz gebracht habe, Jesus zur Erlösung anvertraut. Und dass ich mich zugleich in meinem Herzen entschieden habe, ich entscheide mich, ich öffne mich jetzt ganz der Liebe des himmlischen Vaters. Ich nehme an, dass ich sein geliebter Sohn bin. Ich öffne mich ganz seiner Liebe, die einfach gratis, einfach ein Geschenk ist. Und in einem längeren Prozess ist dann da in meinem Leben tief innerlich eine Wandlung geschehen.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Pfarrer Leo Tanner von den Wegen erwachsenen Glaubens. Seine Reihe heißt Im Reich der Barmherzigkeit des Vaters leben, anhand des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Im Lukas-Evangelium Kapitel 15 möchte uns Pfarrer Leo Tanner Schritt für Schritt dazu führen, uns der Barmherzigkeit des Vaters zu öffnen, um sie vertieft leben zu können. Pfarrer Leo Tanner.
Und damit sind wir bereits beim 2. Punkt, sich neu der Liebe des Vaters zuwenden. Wer sich dieser Liebe des himmlischen Vaters öffnen möchte, der kann in sich auf ein Problem stoßen, nämlich auf die eigenen Vatererfahrungen. Niemand von uns ist in idealen, heiligen Beziehungen zu Eltern und Autoritätspersonen aufgewachsen. Auch hatte niemand ein ideales Umfeld und somit keine durch und durch heilige Lebensgeschichte. So haben sich auch in unsere Beziehung zu Gott unmerklich Misstrauen, Angst, Skepsis, Auflehnung, Bitterkeit und Enttäuschung eingeschlichen. Und das zeigt sich dann in den vielen Aber oder Warum, die wir dann und wann in uns wahrnehmen können oder die dann und wann in uns aufsteigen. Und dazu kommt jetzt, wenn wir das Wort Vater hören, dann können bei vielen Menschen sofort Gefühle und Gedanken aufsteigen, die sie an ihren irdischen Vater erinnern. Und was dann hochkommen kann, kann oft das Gegenteil vom himmlischen Vater sein. Vielleicht war da ein tyrannischer, autoritärer Vater, vielleicht der Vielbeschäftigte oder der Gleichgültige oder der schwache, immer nachgiebige Vater oder der standpunktlose Vater. Wenn Gott wie mein Vater ist, nein, danke, so entsetzte sich einmal ein Teenager. Vielen fehlte einer, der sie bestätigt hätte, der sich für sie interessiert hätte und der zu ihnen gestanden wäre. Einer, der gesagt hätte, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Ich weiß in meinem Herzen, du wirst es gut machen. Oder ich freue mich über dich, meine Tochter. Du bist schön, wirklich schön. Damit das Bild Gottes in uns heil werden kann, ist es darum wichtig, die Versöhnung mit unseren irdischen Eltern zu suchen, insbesondere auch die Beziehung zum irdischen Vater anzuschauen. Ich selber habe das mit 42 Jahren nochmals deutlich gespürt. Die Jugendlichen damals sagten zu mir, dass von mir immer eine Art Druck und Erwartung ausgehe. Etwas, was ich gar nicht wollte. Als ich dem nachgegangen bin, entdeckte ich, dass die Art und Weise, wie mein irdischer Vater Autorität in der Familie gelebt hat, auf mich übergegangen ist. Eigentlich wollte ich es nicht, aber es war so. Und unbewusst habe ich vermutlich meinen Vater wegen dieser Art, wie er Autorität gelebt hat, verurteilt. Und als Folge davon blieb ich innerlich an dieses Verhalten gebunden. Da entschied ich mich, das Gespräch mit meinem über 80-jährigen Vater zu suchen. Ich wollte ihn und seine Situation von damals, als ich Kind war, besser verstehen können. Und dann habe ich ihm von Herzen vergeben. Und darauf tat ich wieder dasselbe, wie bereits erwähnt. Ich brachte immer wieder diese unheilige Art, diesen Druck, diese Erwartung ans Kreuz und entschied mich, Jesus in meinem Leben aufzunehmen. Er soll in mir wachsen mit seiner klaren, aber entschiedenen und freiheitsschenkenden Art, Autorität zu leben. Auch wieder da ein längerer Prozess, der nach und nach zu einer inneren Veränderung führte. Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang die Versöhnung mit dem Vater, mit der Mutter und auch mit der eigenen Geschichte. Solange Unversöhntes in uns da ist, hat dieses Macht über uns und wir bleiben innerlich gebunden, leben dann nicht im Reich Gottes, sondern im Reich dessen, was da uns bindet, uns blockiert. Und wir müssen nicht nur Menschen verzeihen, wir müssen oft auch, ich sag's in Anführungszeichen, Gott verzeihen. Gott ist zwar fehlerlos und vollkommen, er macht keine Fehler, doch die Art und Weise, wie wir Gottes Wirken in unserer von der Sünde geprägten Welt- und Lebenssituation empfinden, das kann schwierig sein, zu Warum und zur inneren Auflehnung oder Distanzierung führen. Wir können einfach vieles nicht verstehen, dass er so zugelassen hat. Eine 16-Jährige, deren Cousin an Krebs erkrankt ist, sagte zur Mutter, mit diesem Gott, der so etwas zulässt, will ich nichts zu tun haben. Und dann kann es zu einer inneren Rebellion, zu Auflehnung, zu Zorn führen. Und vielleicht sind wir auch deswegen ein Stück weit von Gott weggegangen. Wir wollten nichts mehr oder nur noch mit Vorbehalten mit ihm zu tun haben. Gott zu verzeihen heißt alles Ja, aber, alles Festhalten an Warum, alles Festhalten an der Vergangenheit loszulassen und uns zu entscheiden, Gottes Liebe neu zu vertrauen und uns ihr zu öffnen. Heilung kann in der tiefen Dimension unseres Lebens nur dann geschehen, wenn wir die Liebe dieses Gottes als seine geliebten Töchter und Söhne einfach annehmen, dass wir seine Liebe zu uns vertrauen. Und hier ist noch die eine Frage wichtig. Habe ich mich entschieden, Gott ganz bewusst als meinen Vater und Versorger anzunehmen? Habe ich ihn angenommen? Und bitte geben Sie nicht vorschnell die Antwort bekannt, denn die Entscheidung, Gott als meinen Vater und Versorger anzunehmen, diese Entscheidung hat große Auswirkungen. Ein dritter Aspekt zur Heilung geht darum, sich der Liebe, wie sie uns von Mitmenschen geschenkt wird, zu öffnen, sich der gegenseitigen Liebe zu öffnen. Gott will uns die Fülle seiner Liebe meist durch Menschen schenken. Deswegen sind unsere Mitmenschen der Ort der Heilung. Und darum brauchen beide Söhne einander für die Heilung und die Entfaltung ihres Lebens. Sie können aber die Liebe Gottes voneinander nur empfangen, wenn sie ihr Herz neu füreinander öffnen. Erst dann können sie sich auch gegenseitig fördern. Solange jedoch Desinteresse, Widerstände und Verhärtungen gegeneinander im Herzen da sind, können sie die Liebe, die Gott ihnen jeweils durch den anderen schenken möchte, nicht annehmen. Gott will jedem mehr als genug geben. Doch nur zu oft nehmen wir die Liebe von bestimmten Menschen nicht an, weil sich in uns etwas gegen sie sperrt. Das kann mit Verletzungen zu tun haben, die schon sehr früh, vielleicht sogar vor der Geburt geschehen sind. Und aus Schutz vor weiteren Verletzungen haben wir innerlich zugemacht, uns verschlossen, verhärtet. Manchmal kann das so weit geschehen, dass das Herz hart wird, versteinert wird. Das geschieht meist unbewusst. Und es ist zuerst einmal einfach ein Schutz. Wir schützen uns gegen weitere Verletzungen. Aber diese Verhärtung, dieses harte Herz, ist dann auch das Hindernis. Denn durch dieses Herz können wir die Liebe nicht mehr annehmen, die wir eigentlich brauchen. Und damit hier eine Heilung geschehen kann, braucht es die Entscheidung, unseren Mitmenschen zu verzeihen. Wir alle erfahren Unrecht, Verletzungen. Wir alle erfahren Sünden von anderen. Dafür können wir nichts. Doch wie wir darauf reagieren, das ist unsere Entscheidung und unsere Verantwortung. Wir können uns verhärten und verschließen. In dieser Haltung verschließen wir uns Gottes heilende Liebe, die er uns gerade dann über diese Menschen schenken möchte, oder wir können verzeihen. Es geht also darum, innerlich umzukehren, zu verzeihen und uns zu entscheiden, neu die Liebe, die Gott uns gerade durch diese Menschen geben möchte, diese Liebe anzunehmen. Ein Problem kann da das verhärtete Herz sein. Ein Herz, das sich so daran gewöhnt hat, nichts anzunehmen, aufzunehmen. Und auch da kann dieser Weg helfen, bringe immer wieder die Verhärtung, die Verschlossenheit Jesus ans Kreuz und bitte, dass die Gnade seiner Erlösung wirke. Und zugleich entscheide ich mich, Gottes Liebe durch diese Menschen und durch jenen Menschen, da ist es gut, die Namen zu nennen, anzunehmen und in uns wirken zu lassen. Noch ein vierter und letzter Punkt, was zur Heilung wichtig ist: sich wie ein Kind lieben und beschenken lassen. Viele Menschen spüren, dass sie für etwas Großes geschaffen sind. Wir wissen, dass wir dazu geschaffen sind, bedeutungsvoll zu sein und von jemandem bedingungslos geliebt zu werden. Und so gibt es in unseren Herzen einen Ort, eine Stelle, die nur Gott ausfüllen kann und mit seiner Liebe füllen will. Doch damit er dies tun kann, braucht es von uns eine bestimmte Haltung. Die Jünger kamen einmal zu Jesus und fragten, wer, gemeint von uns, ist im Himmelreich der Größte? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Matthäus 18, 1 bis 4. Umkehren und wie ein Kind werden. Das heißt nicht kindisch werden, sondern damit ist eine bestimmte Haltung gemeint, die Kinder haben. Kinder können sich gut beschenken lassen und ganz im Moment da sein. Es geht um die Haltung, uns wie Kinder beschenken zu lassen, ohne dass das Gefühl aufkommt, irgendwem etwas zurückgeben zu müssen. Es geht darum, dass wir vor Gott ins Bewusstsein hineinwachsen. Ich bin vor Gott wie ein Kind, das Liebe braucht, jeden Tag von Neuem. Und ich nehme diese Liebe, woher sie auch kommt, jeden Tag neu an und danke dafür. So öffnen wir uns der Liebe des Vaters, der uns jeden Tag von Neuem, einfach aus seinem Herzen voller Liebe heraus, beschenken will.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb. Wir setzten die Reihe von Pfarrer Leo Tanner fort im Reich der Barmherzigkeit des Vaters leben. Diese Sendung, wie natürlich alle weiteren Vorträge, finden Sie in unserer Mediathek, in der Radio Horeb App bzw. auf horeb.org. Und Sie finden das Ganze auch auf der Seite von Leo Tanner, leotanner.ch. Leo Tanner in einem Wort und dann .ch. Und dort finden Sie nicht nur diese Vorträge, sondern Sie finden auch viele weitere Beiträge, Audios, Videos, Gebete, Fragen und Antworten, Impulstexte und vor allem Glaubenskurse mit Materialien zu Glaubenskursen, die man auch online miteinander gehen kann. Wirklich viele schöne Impulse und Hilfen für das eigene und auch gemeinschaftliche Leben mit Gott. leotanner.ch. Besonders sei hier hingewiesen auf die Schrift von Leo Tanner, Gottes Umarmung annehmen. Eine Besinnungshilfe zur Beichte. Nicht nur, aber gerade auch in der Fastenzeit eine besonders schöne Begleitung bei der Einkehr, bei der immer wieder erneuerten inneren Umkehr. Gottes Umarmung annehmen, eine Besinnungshilfe zur Beichte. Empfehlung also, diese Schrift von Pfarrer Leo Tanner. Gottes Umarmung annehmen, eine Besinnungshilfe zur Beichte. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.